ARD.
Hallo Julia.
Hallo Eneas.
Herzlich willkommen Leute bei Fakt ab. Julia, du hast dich im neuen Jahr mit einer neuen Art des Buchclubs befasst. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, sozusagen. Also tatsächlich sehe ich das öfter auf Instagram und hier bei mir in Mainz gibt es das auch, Silent Book Clubs, dass Menschen sich einfach zusammen ins Café setzen und einfach ruhig nebeneinander lesen.
Also ohne diskutieren?
Ohne diskutieren. Und das wurde auch untersucht, dass uns das sehr glücklich macht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal geht es um etwas weniger Friedliches, nämlich um Schimpfen. Und darüber, wie Schimpfen unser psychologisches System so ein bisschen hacken kann. Also, wir gehen mal in eine Szene rein. Wir stellen uns vor, wir sind in einer Bar, ja, bei einem Date. Und eigentlich ist die Stimmung so ganz gut. Also man spürt vielleicht so ein paar Funken. Und man will sich wirklich zeigen, ja. Man denkt sich, hey, ich will jetzt einfach zeigen, wer ich bin bei den Dates. Ich habe keinen Bock mehr, ne, so, die Leute sollen sehen, wer ich bin. Aber irgendwie hast du so eine innere Bremse, ne? Also irgendwie so, bist ein bisschen steif, Smalltalk läuft nicht so richtig. Also irgendwie ist da so eine kleine soziale Blockade. So. Und diese Situation nennen die Forschenden der Studie, die ich mir angeguckt habe, als Beispiel für eine Situation, in der wir uns eben zurückhalten und wo Fluchen dann helfen könnte.
Fluchen.
Öffentliches Sprechen oder die Kontaktaufnahme mit potenziellen romantischen Partnerinnen oder Partnern. Schreiben Sie so in Ihrer Forschung, dass es dafür nützlich sein könnte. So, Sie empfehlen dann folgenden Rettungsanker. Du stehst vielleicht auf, gehst kurz aufs Klo, ne? Stehst am Waschbecken, wäschst dir die Hände, hast dir eine kleine Pause so besorgt. Und statt dieses übliche, okay, das schaffst du, zu murmeln oder so, feuerst du innerlich ein paar Mal, jetzt wird wieder unsere Podcast-Folge geflaggt, fuck, 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 oder scheiße, 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 sagst es so vor dich hin. So. Und dann, den Ergebnissen dieser Untersuchung nach, löst sich in dir vielleicht so eine Blockade. Ne? Du kommst zurück an den Tisch, bist mutiger, ehrlicher, offener und, weißt du, ganz ohne Alkohol vor allem, bist du plötzlich viel gelassener, lockerer und hast ein super Gespräch.
Jetzt bin ich beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich soll am Tisch fluchen. Das läuft nicht so gut. Scheiße, scheiße.
Naja, also ich sag mal so.
Wobei, es könnte authentisch wirken, ja.
Ich sag mal so, das mit dem Ort, das habe ich jetzt mir ausgesucht.
Ja, das ist ein guter Tipp.
Ist vielleicht die Frage.
Das nicht vor Ort zu tun, ja.
Ja, also da haben sie sich nicht zu geäußert. Aber also, was steckt also hinter diesem ganzen Ding und was ist die Studie dazu? Diese Studie hat den passenden Titel Don't Hold Back und die zeigt uns, dass eben Fluchen so ein Zustand irgendwie in uns evoziert, herstellt, die Forscher State Disinhibition nennen. So, das bedeutet, dass die soziale Zensur, die wir innerlich haben, für einen Moment auf Pause geht und wir dann einfach so ein bisschen umschalten, ne, von was denken die anderen oder ist gerade super anstrengend oder keine Ahnung was, in so einen Zustand umschalten, wo uns ziemlich viel egal ist und wir einfach mal machen. So.
Aber soziale Kontrolle oder soziales Zurückhalten hat ja auch Vorteile. Das mal so nebenbei nochmal, ne? Also, das ist vielleicht ganz gut, dass das Gehirn sagt, mal ein bisschen halblang, vorsichtig.
Ja, aber zum Beispiel beim Date. Oder ich sag mal, also
genau,
irgendwie für mich,
wenn es zu doof ist, wenn es awkward ist und du irgendwie bist gehemmt. Ja, ich verstehe die Szene.
Also für mich auch irgendwie schon eine einleuchtendere Situation, zum Beispiel mit dem Gewichtestemmen. Weißt du, du willst es gerade noch so schaffen und versuchst noch ein bisschen was rauszulassen und dann sagst du so ein Schimpfwort und dann kommt vielleicht noch mal ein kleiner Boost. Und tatsächlich, das haben sie auch versucht. Also die haben Probanden gehabt und die haben erstmal ihre ganz persönlichen und emotional stärksten Schimpfwörter ausgewählt und die haben diese Wörter in einem körperlichen Test gegen Neutralwörter, haben sie es genannt, getestet. So, warum ist jetzt wichtig, dass die eigenen Wörter sich aussuchen? Weil eben diese Enthemmung ganz individuell ist. Also dieser Psychotrick funktioniert wirklich nur mit deinen persönlichen, tabuisiertesten Wörtern. Zum Beispiel kann ja für, keine Ahnung, Hannelore 82 schon Mist irgendwie total tabuisiert sein, aber für jemanden,
Alter,
der...
Alter 82 oder Jahrgang 82?
Alter 82.
Ja.
Und aber für so einen Rapper aus Offenbach, sage ich mal, ist das jetzt also ein leichtes Säuseln, ne?
Ja.
Also es muss sich für einen selbst falsch anfühlen, damit es neurologisch richtig wirkt. So, jetzt gibt es ein Experiment, was die gemacht haben. Das könnt ihr auch zu Hause oder du, Eneas, gerne kurz mal mitmachen, so fürs Gefühl, was die machen mussten. Also ihr sitzt auf einem Stuhl und dann setzt ihr euch auf eure Hände und die Hände, also die Handinnenflächen nach unten und die Spitzen sozusagen zueinander, also setzt euch auf eure Hände, die Finger zeigen nach innen und jetzt hebst du die Füße hoch und stemmst deinen Körper mit aller Kraft gegen die Sitzfläche nach oben.
Das ist ja Sport. Ich dachte, das ist hier Psychologie.
Nee, genau. Und das ist die Frage, wie lange hältst du das durch? Normalerweise ist nach spätestens 60 Sekunden Schluss. Ihr könnt jetzt auch alle locker lassen und erstmal zuhören und dann euch später überlegen, ob ihr es probieren wollt. In der ersten Runde haben die Probanden alle ungefähr 2 Sekunden ein neutrales Wort gesagt. In früheren Studien von Stevens, also das ist der Autor, waren das zum Beispiel Wörter wie braun, flach oder Tisch, also table oder brown, ne? Und in Runde 2 wechselst du auf dein persönliches Schimpfwort, also egal ob jetzt Scheiße, Fuck oder was weiß ich, ne? Und dann ist die Anstrengung zwar auch noch da, aber sie ist dir wohl mehr egal. Also du hältst sehr wahrscheinlich ein bisschen länger durch. Und also die haben wirklich auch schon seit Jahren dazu Experimente gemacht. Und wenn man diese Analysen zusammenfasst und auch wirklich alles sich anguckt, kann man schon sagen, wer flucht, hält signifikant länger durch.
Jo. Ich bin noch dabei.
Du bist immer noch hochgestemmt?
Ja, aber langsam wird es schwierig.
Schauen wir uns mal an, womit die genau arbeiten. Mich hat natürlich sehr interessiert, was sind denn die Wörter, die geflucht wurden tatsächlich?
Ach, das wurde auch netterweise verraten. Das ist ja schön. Kann ich noch ein paar neue Schimpfwörter lernen?
Ja, das Problem ist in dieser Studie jetzt genau nicht. Wahrscheinlich wollten die nicht gefleckt werden. Aber aus alten Studien, die auch dieses Labor gemacht hat, habe ich mir natürlich ein paar Wörter rausgesucht. Und zum Beispiel Fuck, Shit oder Bollocks sind eben bei den Briten sehr präsent, sage ich mal. In der deutschen Realität habe ich auch mal geguckt, was denn da eigentlich gerade so das Ranking sagt von den meistgenutzten Schimpfwörtern. Da gab es verschiedene Untersuchungen, dass Scheiße zum Beispiel so inflationär in Deutschland benutzt wird, dass es gar nicht mehr wahrscheinlich einen richtigen Enthemmungseffekt hat. Und was ich auch noch gesehen habe auf meiner Suche, dass es tatsächlich Untersuchungen oder Umfragen dazu gibt, wo denn regional in Deutschland am meisten geflucht wird. Hast du einen Tipp?
Das ist schwierig. Ich hätte jetzt erstmal gesagt Hauptstadt. Alles Abgefuckte ist doch irgendwie Hauptstadt. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass in der Hauptstadt man auch so generell distanzierter ist. Weiß ich nicht. Also Süddeutschland.
Laut dieser Umfrage ist man in München und Stuttgart deutlich zahmer unterwegs als in anderen Städten. Und Dresden ist wohl sehr weit vorn. Laut einer Umfrage von Preply. Naja, egal. Und natürlich haben wir auch im Alter einen Unterschied, ne? Also jüngere Menschen, denn sie zum Beispiel fluchen wohl doppelt so oft wie jetzt Menschen ab 50, 60.
Die sich benehmen können.
Ja, genau, richtig. Aber bei den Älteren zündet dann vielleicht dieser Tabu-Kick, sage ich mal, noch viel mehr, ne? Also,
ja.
Weil für die
je mehr Tabus es zu brechen gibt.
Richtig. Umso mehr Kraft.
Ja.
Oder desto mehr Kraft, ja. Und interessant
kann
ist
man das, kann man das skalieren, dass man sagt, okay, ich habe ein Tabu gebrochen, indem ich ein böses Wort gesagt habe, aber jetzt verstärke ich den Effekt, indem ich noch ein Tabu breche und zum Beispiel Kleidung ablege oder die alte Oma schubse oder was klaue.
Es wäre denkbar, wissenschaftlich wurde es in diesem Kontext jetzt nicht untersucht, sag ich mal so.
Ach.
Aber was ich total interessant finde, man könnte ja auch sagen, hier irgendwie Adrenalin wird im Körper freigesetzt oder so, das haben die schon gegengetestet, ne? Also dieser Kraftzuwachs ist nicht durch eine erhöhte Adrenalinausschüttung oder eine höhere Herzfrequenz oder so zu erklären. Der Puls bleibt meistens eher moderat und also sie können es wirklich auf die Psychologie zurückführen und das finde ich schon irgendwie krass, dass man da so emotionale Kräfte sozusagen hat und ich nehme davon mit, dass ich vielleicht Fluchen strategischer nutzen sollte, also nicht über alles fluchen, sondern nur in den richtigen Momenten fluchen sollte, damit es halt auch nicht abstumpft, ne? Habituation ist halt auch bei der Schimpfwortbenutzung einfach ein Problem.
Wir schauen zu Anfang des Jahres auf das Paarungsverhalten von Weißwedelhirschen.
Oh, da wollte ich schon immer mal was zu machen.
Was machen die? Die reiben ihr Geweih an Bäumen, sie scharren im Waldboden und sie markieren diese Stellen, wo sie gescheuert und geschart haben, abschließend mit Urin. Das riecht nicht nur, sondern aktuelle Forschung zeigt, der Urin leuchtet auch.
What?
Und das gucken wir uns jetzt an. Wir schauen also genau genommen, ich habe es gerade falsch gesagt, nicht auf das Paarungsverhalten, sondern eher auf das vom Hirsch dazu benutzte Zubehör. Das waren Forschende aus Georgia, die sich das angeguckt haben. Ich wollte gerade am Anfang sagen, ich bin der Held der Hyperbel, aber habe überlegt, diese Woche bin ich der Held des Hirschurins, auch wenn das nichts mit Mathe zu tun hat.
Egal,
weil
trotzdem.
Weil ich sehr viel darüber gelesen habe. Sie hatten nämlich die Vermutung, diese Forschenden, dass Hirschurin leuchten könnte. Leider stand da nicht, warum man sowas überlegen könnte, warum man sowas vermuten könnte. und haben gesagt, da muss noch mehr sein als Geruch. Und sie sind dann nachts in den Wald und haben nachgeguckt mit UV-Taschenlampen und Sensoren. Haben sie also rumgeleuchtet und geguckt, was leuchtet zurück. Und sie haben sich angeguckt, 109 Scheuerstellen und 37 Scharrstellen. Und alle diese Stellen und Spuren waren fotolumineszent. Also die haben zurückgeleuchtet.
Okay, das heißt, ich sehe es nicht einfach mit bloßem Auge wie so ein Glühwürmchen, sondern ich brauche eine UV-Lampe.
Wir sehen es nicht, genau. Mhm. Generell, das Zeug leuchtet nicht von sich aus immer, sondern es leuchtet erst, wenn es angeregt ist und es nimmt dann UV-Licht auf und strahlt wieder Licht ab. So geht es generell in der Natur und sie haben halt irgendwie nachts nachgeguckt. Gute Frage, warum nachts? Weil eigentlich
müsste man es dann ja tagsüber sehen.
Genau, aber Hirsche sind ja auch in der Dämmerung unterwegs, vielleicht deshalb. Sie haben zwei Ursachen gefunden, warum diese Spuren leuchten. Ursache 1 ist, der Hirsch reibt sich am Baum, er kratzt die Rinde ab und dann kommen da Pflanzenstoffe raus und die leuchten, wenn sie UV-Licht von der Sonne abbekommen. Aber sie haben halt auch gesehen, es leuchtet auch am Boden und da sind keine Pflanzenstoffe rausgekommen, sondern diese Stellen waren mit Urin getränkt und der Hirschurin enthält halt auch so fotolumineszierende Substanzen. Und die Hirsche haben da ordentlich markiert. Und jetzt kommt der erste Fun Fact dazu, sie haben es an verschiedenen Tagen getestet und festgestellt, oh, die Intensität ändert sich.
Dienstags also kurz am meisten, vor der, oder wie?
Ja, genau. Kurz vor der Paarungszeit im Herbst waren diese Stellen deutlich heller als früher, wo noch nicht Paarungszeit war. Ich habe nicht rausgefunden, was der Grund dafür ist. Also ob die jetzt mehr Leuchtmittel im Urin haben zur Paarungszeit oder ob die einfach mehr abgeben. Egal. Zur Paarungszeit jedenfalls leuchtet es besonders stark und der Clou an der ganzen Geschichte ist jetzt, die Hirsche, die können das auch sehen. Also die brauchen keine Sensoren. Oh. Ja? Und jetzt passt alles zusammen, deswegen gibt es da überhaupt ein Paper zu, weil sonst wäre es ja irgendwie ein ziemlich kurioser Randbefund. Sie sagen, die Wellenlängen des emittierten Lichts sind präzise auf die Empfindlichkeiten des Hirschauges abgestimmt. Oh. Das ist also eine biologische Funktion.
Okay, und die Hirschweibchen, die sehen das dann und finden dann das leuchtende Pipi besonders attraktiv und warten dann da auf die Begattung? Oder wie genau funktioniert das?
So figurativ war es nicht beschrieben. Da steht, die Leuchterscheinungen fungieren als Orientierungshilfe. Also das stand da nicht, da stand sowas wie biochemische Substanzen beeinflussen die soziale Interaktion von Wildtieren durch Lichtemissionen oder sowas. Mhm. Aber im Wesentlichen stand da Orientierungshilfe.
Also mehr so Hänsel und Gretel, dann läuft halt die Dame dem Herrn hinterher, wo er hingepisst hat.
Hier leuchtet's, hier lang bitte.
Ja, okay.
Treten Sie näher, meine Dame. Genau, das ist wie auf der Autobahn, so links und rechts. Für Hirsche ist der dunkle Wald ja auch offensichtlich überhaupt nicht dunkel.
Na eben.
Wer weiß, was da noch alles los ist. Mhm. Ich habe mal gehört, dass das auch bei Vögeln so ist, dass also Habicht und Falke gar keine so tollen Augen haben, also doch tolle Augen, aber sie sehen die Mäuse, die sie sich holen, nicht unbedingt als Mäuse, sondern sie können auch UV-Licht wahrnehmen und in frischem Mäuseurin sind Kristalle drin, die Sonnen-UV-Licht aufnehmen und als UV-Licht abstrahlen und die Vögel sehen, ah, da leuchtet's, da hat die Maus gepinkelt, da fliege ich doch mal hin.
Aber sag mal, das muss sich doch evolutionär irgendwann aufheben, also dann überleben halt nur die Mäuse, die es nicht drin haben.
Ich habe was ziemlich Cooles gesehen. Und zwar, es gibt listige Wühlmäuse, die wissen das und die pinkeln bei ihren Nachbarn vor die Tür.
Nein.
Die sagen, hier, lecker, 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 Falke, hier kannst du holen.
Richtig krasser Zack. Nachbarschaftsstreit.
Ein Konkurrent weniger, ja. Ja, Leute, wenn ihr Probleme habt in der Nachbarschaft, wer ist dran mit Schneefegen zum Beispiel? Bei den Mäusen hilft vor die Tür pinkeln. Ich weiß nicht, was bei euch hilft.
Ich finde ja lustig, dass du Schneefegen sagst. Also wir im Süden sagen Schippen.
Schippen. Achso, ich kenne auch noch Schnee schieben. Aber meistens ist es ja nicht so viel, dass man schieben muss. Achso, ja. Ich komme ja ziemlich aus der Mitte, wenn man von oben nach unten guckt, von Nord nach Süd. Wäre noch spannend zu wissen, was man ganz oben in Kiel dazu sagt.
Pusten. Die kennen Schnee nicht, keine Ahnung. Aber also Garmisch-Partenkirchen, meine Geburtsstadt, da wird ordentlich geschippt. Und wenn da nur geschippt. Was zum Fegen ist, da wird gar nicht erst der Finger krumm gemacht.
Ja, das ist ja auch, wie ich frisch lernen musste, aufgrund von eigenen traumatisierenden Erlebnissen, das ist kommunal geregelt in den jeweiligen Straßenreinigungssatzungen der Gemeinden.
Ab wann man fegen oder schippen oder sonst was.
Oder was auch, ja. Und welche Grundstücke und so, ja. Zurück zu unseren Hirschen. Die Hirschstudie beantwortet nicht alle Fragen, die man zum Thema haben kann. Es sind noch viele offen. Zum Beispiel weiß man ja, dass die Hirsche diese Leuchtspuren sehen, aber man hat nicht untersucht, was sie jetzt damit machen. Also du hast gerade schon gesagt, die Weibchen warten da. Das wäre mein Impuls für die zukünftige Forschung. Im Wald mal so ein paar Wegweiser mit Hirschurin malen und gucken, was die Hirsche tun.
Aha.
Verschieden markieren, verschieden stark. Man könnte auch sich mal das Zeug, also das Hirschpipi mal vornehmen und gucken, was genau darin leuchtet. Das wurde jetzt hier auch nicht gemacht.
Ja.
Oder was denn die Hirsche beim Anlegen ihrer Wegweiser so für Vorlieben haben. Also am liebsten pinkeln sie an alte Eichen oder jungen Ahorn. Ich weiß es nicht. Das wäre wie immer mein Service an euch, falls ihr da weiterforschen wollt.
Ja, die Leinwand muss ja auch gut ausgewählt sein, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Form follows function. So. Wir Menschen, wir sehen das UV-Licht des Hirschurins ja leider nicht. Also ich würde wirklich gerne mal sehen, ob das irgendwie kunstvoll ist oder einfach nur so hingeklatscht. Ja. Wir merken UV-Licht ja nur durch Sonnenbrand.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das von der Wellenlänge her passt oder von der Intensität, aber ich stelle mir schon den Dialog vor. Oh je, warst du zu lange in der Sonne? Nee, ich habe mich zu lange auf der Hirschtoilette herumgedreht.
Oh je, oh je, oh je. Ich habe schon am Anfang von den Reading Parties erzählt, oder also Silent Book Club sagt man dazu auch, also stiller Buchclub, wo Menschen einfach stundenlang nebeneinander schweigend sitzen und ihr eigenes Buch lesen und gar nicht unbedingt drüber sprechen. Und die Frage ist ja, warum machen die das nicht einfach zu Hause alleine? Weil?
Genau, ja.
Weil auch Lesen zusammen einfach irgendwie sich gut anfühlt und Spaß macht. Es gibt eine ziemlich große Analyse von über 100.000 Alltagsmomenten und das stellt so diesem Narrativ, dass man irgendwie so viel Me-Time braucht, so Zeit allein, ein bisschen was entgegen. Die haben nämlich rausgefunden, 296 von 297 Aktivitäten, also fast alle, werden besser empfunden, wenn noch jemand anders dabei ist. Auch tanken zum Beispiel. Aber die Frage ist,
tanken.
Was ist diese eine Tätigkeit, die irgendwie da aus diesem Raster fällt? Wir kommen gleich drauf. Also, das sind zwei Menschen.
296 von 297 Tätigkeiten machen zusammen mehr Spaß, unter anderem tanken.
Ja.
Das ist, da, mit diesem Wissen gehe ich gut ins neue Jahr, das ist super.
Also, es ist eine Studie im Journal Social, Psychological and Personality Science. Und die haben eine große Untersuchung, also Befragung gemacht und haben über 41.000 Leute befragt und eben zu ihren Tagesmomenten, was sie da so gemacht haben. Die haben die Leute angerufen und die mussten dann ihren Vortrag rekonstruieren. Und die Forscher haben sich dann drei zufällige Momente pro Person ausgesucht und haben dann gefragt, was hast du da gemacht, ne, aus über 400 Kategorien. Und dann haben sie gefragt, wie glücklich warst du auf einer Skala von 0 bis 6? Und ganz wichtig, hast du währenddessen mit jemandem interagiert? Und Interaktion heißt nicht nur, dass man psychisch im Raum mit jemandem steht, sondern es kann auch sein, dass jemand telefoniert hat oder nebenher so ein bisschen gechattet hat. So, und es ist wirklich statistisch, sieht das für mich ziemlich gut aus. Gesellschaft gewinnt da einfach. So, welche ist jetzt die einzige Aktivität, die die Ausreißerin ist in der ganzen Statistik? Ein Guess von dir, Ineas?
Was nicht zusammen mehr Spaß macht als alleine. Kurze Frage, diese Aktivitäten waren jetzt keine Freitextfelder, sondern die waren vorgegeben?
Also die haben 400 Kategorien gehabt und dann eben die Leute gefragt, hast du das und das auch gemacht? Das sind so ganz klassische Alltagssachen, die ich und du auch machen.
Also es geht jetzt nicht um Körperpflege oder Stuhlgang oder sowas?
Nee, das ist eher so Sachen wie kochen, tanken, lesen, ne, sowas.
Ja, nee, also tanken wäre für mich auch neutral, das ist mir relativ egal, ob noch einer dabei steht.
Denkst du?
Ja, offensichtlich. Wobei, ich kann mir das schon vorstellen, dass alles ja, egal was, mehr Spaß macht, wenn man es teilen kann. Wenn man nachher noch sagen kann, weißt du noch, Julia, wir beiden damals an der Tankstelle.
An der Tankstelle. Die Zapfsäule. Ja, eine ganz spezielle.
Ich glaube einfach, Menschen sind soziale Wesen. Nee, verrat's mir, was ist die eine Tätigkeit?
Küche putzen. Küche putzen und Abwasch, und zwar spezifisch im Jahr 2021, hatte einen negativen Wert im Zusammenhang mit Glücklichsein von minus 0,028. So, irgendwie.
Raus aus meiner Küche.
Ja.
Lass mich hier in Ruhe. Fummel mir nicht rein.
Aber spezifisch ja. 2021, ne? Corona-Jahre. Also in den Jahren davor war Putzen noch leicht positiv, aber irgendwie war da wohl eine Lockdown-Küchenhölle am Start. Also irgendwie.
Wer kennt es nicht? Es bringt einen doch meistens auf die Palme, wenn Leute die Spülmaschine anders einräumen. Und mit anders meine ich falsch.
Mhm. Ich hatte neulich eine Diskussion beim Fahrradfahren mit einem Freund, ob Teller auch schräg in die Spülmaschine dürfen. Ich bin der Meinung, ja, Hauptsache sie sind überhaupt in der Spülmaschine. Aber er ist da so ein Ordnungsfreak.
Ich habe irgendwo gesehen, man soll die so reinstellen, also andersrum in das Gitter, dass die wirklich so in 45-Grad-Winkel stehen, weil dann von unten das Wasser besser gegen plätschern kann. Dann passen zwar weniger rein, aber sie werden sauberer.
Oh.
Und da habe ich gedacht, oh, das ist clever, das klingt sinnvoll. Aber dann habe ich festgestellt, meine Teller sind immer sauber, auch wenn ich sie gerade reinstelle. Also tue ich doch lieber
warum
mehr
einfach,
rein.
Wenn es auch kompliziert geht. Ich werde später mal gucken, wie meine Teller in verschiedenen Winkeln in der Spülmaschine stehen, wenn ich sie einräume. Egal. Auf jeden Fall ist es eine kleine statistische Abweichung, die man da sieht, aber ich finde es sehr lustig. Also ich nehme daraus mit, dass ich eventuell beim Kücheputzen einfach mal alleine bin. Ja, einfach mal, das ist dann mein Me-Time-Moment. Vielleicht bin ich dadurch dann glücklicher. Aber sonst, ne, zum Müll runtergehen. Einfach mal mit jemandem telefonieren. Oder also wirklich 0,21 Punkte glücklicher ist man beim Müll runterbringen, wenn man mit jemandem telefoniert.
Wenn es echtes Telefonieren ist, gehe ich mit, aber bitte keine Sprache. Nicht so, ja du, ich gehe gerade und bringe den Müll runter, lava, lava, lava und irgendeine arme Socke muss ich das dann anhören.
Das ist ja keine Interaktion, also auch beim Chatten ging es darum, dass wirklich was zurückkommt.
Dass jemand auch was zurückkommt.
Mhm. Also
oh,
Dinge,
interessant, erzählen Sie mir mehr von Ihrem Müll.
Ich habe mal ein paar Sachen angeguckt, die mit Gesellschaft einen massiveren Sprung machen in dieser Liste. Essen und Trinken ist der Spitzenreiter. Sport und Walken. Geteiltes Leid, ne? Pendeln.
Woher kommt das? Sekunde, woher kommt das? Aus welchem Land?
USA.
Aha, okay, weil ich hatte irgendwann mal gelesen, dass es in Japan wohl auch schön ist, dass es Restaurants gibt für Leute, die gerne alleine essen wollen. Das boomt total, dass du irgendwie alleine in so einer Kabine sitzt. Aber USA passt ja. Ist ja nicht Japan.
USA, dann pendeln. Stau ist weniger nervig, wenn man noch ein paar Kolleginnen und Kollegen im Auto hat.
Ja.
Und eben lesen, in 3 von 4 untersuchten Jahren signifikant besser mit anderen zu lesen. Und Banking und Behörden, die Steuererklärung, auch das wird erträglicher, wenn man nicht alleine vorm PC sitzt.
Verrückt.
Oder vielleicht auch eine Date-Idee. Lass zusammen Steuererklärung machen, das macht es uns beide erträglicher. Naja, wie auch immer.
So ein Arbeitsretreat zu sagen, okay, wir müssen da beide durch, dann geteiltes Leid ist halbes Leid, machen wir zusammen unsere Steuer.
Ja, oder halt eigentlich auch ein Argument, wieder mehr ins Office zu gehen, weil man da zusammen einfach durch diesen harten Alltag muss und nicht nur alleine zu Hause. Egal, auf jeden Fall. Ich habe dann natürlich auch gedacht, es ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem. Bin ich extrovertiert und deswegen finde ich es besser oder finde ich es besser? Ne? Also, warum findet man das gut, ja? Oder was für Menschen sind das? Sie haben natürlich nicht geguckt, ob das Introvertierte oder Extrovertierte sind.
Oh ja, und ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Menschen jetzt denken, oh mein Gott, ich bin so froh, wenn ich endlich meine Ruhe habe und ich möchte es alleine tun und jetzt auch noch interagieren müssen. Ja, ja.
Richtig, ja, genau. Ja, und wer gut drauf ist, der trifft natürlich auch mehr Leute, ne? Oder hat mehr Bock da drauf. Also empfindet sich sowieso als glücklicher. Aber, also die Forscher sagen schon, tendenziell könnten wir glücklicher sein, wenn wir mehr Dinge miteinander teilen. Also so ein Sozialkontakt sagt laut ihnen ein bisschen Glück voraus. Das finde ich irgendwie auch ganz süß. Also, keine Ahnung, beim Tanken das nächste Mal ein bisschen ans Fenster klopfen von dem Typen vor dir, sagen, hey, wir sind hier ja zusammen, wir machen das zusammen. Oder die Steuererklärungsparty. Also ich habe da irgendwie viele, viele Ideen, die über so Silent Book Clubs noch hinausgehen könnten.
Und wenn ihr euch nicht traut, am anderen Auto an der Scheibe zu klopfen, einfach mal vorher fluchen. Mal gucken, ob diese soziale Hemmschwelle dann sinkt.
Genau, ja, wir kombinieren einfach diese Erkenntnisse.
Es wurden neue Bakterien gefunden. Das ist jetzt vielleicht nicht so besonders. Es gibt vermutlich sehr viele.
Die wir noch nicht kennen.
Ja. Besonders ist jetzt, wo sie gefunden wurden. Nämlich bei der NASA in deren Reinräumen.
Da sollten eigentlich nicht so viele Bakterien sein, oder?
Nee, ich denke, ich habe es jetzt nicht selber untersucht, aber es sind vermutlich mit die saubersten Orte der Welt. Dort werden Raumsonden zusammengebaut und man will ja nicht Bakterien von der Erde mitnehmen auf den Mars und da alles kontaminieren lassen. Deswegen wird da geschrubbt und geputzt und mit Wasserstoffperoxid rumgesaut und es gibt Luftfilter, es ist trocken, es gibt keine Nahrung, es wird mit UV-Licht bestrahlt, also eine geradezu lebensfeindliche Umgebung.
Mhm.
Und trotzdem haben es ein paar Bakterien geschafft, da zu überleben. 26 neue Bakterienarten wurden da gefunden, trotz strengster Dekontaminationsmaßnahmen, habe ich hier gelesen. Und sie haben sich angeguckt, was sind das für Kollegen? Sie haben eine Genanalyse gemacht. Und siehe da, die können tolle Sachen. Die haben, also die Bakterien, Mechanismen, um Strahlenschäden zu reparieren, die sie dann an ihrer DNA haben. Sie können sich in einen fast Tod-Ruhezustand begeben. Sie können Reinigungsmitteln widerstehen. Sie können Biofilme bilden und sich da festhalten, wo sie gerade sind. Und sie haben auch noch in ihrem Portfolio Antibiotikaresistenz mit dabei. Das ist also alles ziemlich cool, was die alles aushalten.
Mhm.
Und es ist auch cool, wie wir die gefunden haben, denn man kann es andersrum sehen. Nicht, oh je, im Rheinraum sind leider noch ein paar Bakterien drin, sondern ohne den Rheinraum hätten wir die vielleicht nie gefunden.
Ja, okay.
Denn wir haben hier ein künstliches Ökosystem, das die Evolution von ganz, ganz wenigen Spezialisten fördert. Also die Mikroben, die gab es vermutlich schon. Die sind jetzt hier nicht entstanden, aber die sind in der Masse nicht aufgefallen, weil die selten sind.
Mhm.
Und hier im Rheinraum haben wir perfekte Megaselektion. Die Normalos sind alle gestorben und die wenigen Überlebenden, die haben sich dann in dieser krassen Umgebung nochmal weiter spezialisiert.
Verrückt. Aber die Frage ist ja, ist das schlimm?
Was heißt schon schlimm, wenn man sagt, ich möchte möglichst wenig Mikroben mitnehmen? Eigentlich ja, aber das zeigt mal, man kriegt es ja nicht ohne weiteres hin.
Ja.
Also selbst in dem krassesten, saubersten, verätztesten, trockensten Raum leben noch Mikroben. Jedes gute Paper braucht neben dem einen Aha auch noch eine Anwendung, damit Reviewer 2 auch überzeugt ist. Und hier haben sie sich auch eine Anwendung aus den Fingern gesaugt, gesogen, gezaubert.
Mhm.
Wie sagt man das? Gesogen oder gesaugt?
Ich glaube, es ist beides. Es gibt bestimmt regionale Varietäten. Ich kann mal gleich im Sprachatlas gucken.
Aus den Rippen geschnitten. Sie sagen, das eröffnet neue Möglichkeiten für Konservierungsstoffe. So, wir haben hier in den Bakterien tolle Verbindungen entdeckt, die sehr hitzeresistent sind und antimikrobiell und antifungal und alles. Und das können wir nutzen, um Lebensmittel haltbar zu machen.
Mhm.
Und damit kriegt diese ganze Studie so einen U-Turn, finde ich. Erst so gruselig.
Irgendwie schon, ja.
Bakterien, die gegen alles resistent sind. Dann aber, hey, die können wir doch prima in den Erasco-Eintopf reintun.
Oder ist einfach eine sehr gute Pressemitteilung der NASA.
Weiß ich nicht. Sie wirken jetzt ja nicht besonders sauber, diese sauberen Reinräume.
Aber sozusagen, aber hier ist noch was ganz Tolles anderes. Das ist natürlich ein gutes Ablenkungsmanöver.
Schnell Ablenkungsmanöver, ja. Sie überlegen sich jetzt, wenn die schon den Rheinraum überstehen, dann überstehen sie vielleicht auch eine Reise zum Mars. Okay, ein Weltraum ist was anderes als ein Rheinraum, aber auch lebensfeindlich und zwar viel krasser. Da gibt es ja noch Vakuum und viel krassere Strahlung und extreme Kälte und so. Und deswegen wollen die jetzt überprüfen, können diese Mikroben diese Reise zum Mars überstehen und haben so eine kleine Kammer gebaut, die simuliert jetzt die Belastungen wie dann den Luftdruck auf dem Mars oder die hohe Strahlung im Weltall. Und sie gucken mal, was machen die Mikroben dann in dieser kleinen Kammer.
Verrückt. Ich habe gerade mal geguckt übrigens, gesaugt ist die übliche Perfektform für das Reinigen mit einem Staubsauger. Ich habe Staub gesaugt. Während gesogen, das Partizip 2 von saugen, eher in bestimmten oft technischeren und umgangssprachlicheren Kontexten vorkommt. Aber generell ist gesaugt die Standardform.
Also haben Sie sich das aus den Fingern gesaugt?
Richtig. Sie können es auch gesogen haben, weil ich meine, sehr technischer Kontext.
Technischer Kontext, ja. Man kann das jetzt auch umdrehen. Man kann sagen, an diesen Mikroben können wir jetzt prüfen, wie gut kriege ich was dekontaminiert. Das wäre sozusagen hier das Nonplusultra. Wenn ich die wegkriege, das ist ja super. Man will ja auch, wenn mal so eine Raumsonde zurückkommt, möchtest du ja auch nicht Alien-Durchfall mitbringen auf die Erde, den man hier nicht kennt.
Oder so hyperfähige Mikroben, die dann hier alles übernehmen. Ja.
Kennst du das, dass du auf so Desinfektionsspray manchmal so einen Button drauf hast, wirkt gegen 99,9% der Bakterien.
Ja, was ist dieses 0,1%? Das habe ich mich schon öfter gefragt.
Ich denke eher, das stimmt doch gar nicht. Also man müsste ein dickes Sternchen dran machen. Soweit ich das weiß, je nach Taxonomie und so gibt es da ganz verschiedene Zahlen, aber die Größenordnungen sind alle gleich. Wir kennen ein paar Tausend und vermutlich gibt es ein paar Millionen.
Ja.
Vielleicht kennen wir 10.000, vielleicht gibt es nur 100.000, aber da ist auf jeden Fall Faktor 10 oder 100 oder so dazwischen. Man müsste also sagen, wirkt gegen 99,9% der paar bekannten 1000 Bakterien. Übrigens, es gibt wahrscheinlich Millionen.
Ja, wahrscheinlich gucken sie sich ja dann besonders die an, die halt für uns schädlich sind, von denen man weiß, dass sie für den Menschen schädlich sind, ne?
So ein Aufkleber bräuchte man auch für den Rheinraum. Wirkt nicht gegen mindestens 26 Arten.
Wie immer nach so einer Faktabfolge werde ich demnächst ganz anders mit anderen Augen durch den Wald gehen. Ich werde anders tanken. Ich werde anders meine Spülmaschine einräumen. Meine Welt hat sich schon wieder gedreht.
Ich werde viel stärker in meinen Rheinraum schrubben. Und zwar alleine, denn das ist ja wie eine Küche praktisch.
Wer weiß, ob Rheinraumschrubben und Kücheschrubben beides negativ ist. Ja? Vielleicht ist Rheinraumschrubben im Team viel toller. Das wurde halt nicht abgefragt.
Nee, ist auch keine ganz typische Freizeittätigkeit.
Ja, wer weiß. Je nachdem, wen man fragt. Ne? Das ist auch wieder kontextabhängig. Also Leute, ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende oder wann auch immer ihr uns hört, gut in die weitere Woche. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut.
Fuck, fuck, fuck. Tschüss.
Wow.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, Julia nochmal hier. Und zwar mit einem ganz persönlichen Podcast-Tipp. Ich darf nämlich bei einem neuen Podcast oder einem alten Podcast-Projekt, was neu aufgelegt wird, mitmachen. Und zwar bei Quarks mal angenommen. Da kommt heute die erste Folge in den Feed am 9.1. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Und worum geht's? Wir wechseln unsere Perspektive zu, was wäre wenn. Zum Beispiel nur noch E-Autos auf unseren Straßen fahren würden oder wenn wir in Europa wieder voll auf Kernenergie setzen würden oder was würde passieren, wenn die Wehrpflicht wirklich kommt. Bei Quarks mal angenommen erfahrt ihr faktenbasiert, wie unsere Zukunft wirklich aussehen könnte, wenn wir was anders machen als bisher. Und heute, am 9.1. starten wir eben mit mal angenommen. Deutschland wäre jung. Was wäre also, wenn die meisten Menschen in Deutschland Mitte 20 statt Mitte 60 wären? Wie würde sich das wohl auswirken auf Politik, Wirtschaft und unseren Mut für Veränderung? Das ist die erste Folge von meinen zwei Mithosts, Samira und Mattes. Quarks mal angenommen gibt es natürlich werbefrei in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt und da vielleicht auch mit Video. Den Link dahin findet ihr natürlich super bequem wie immer in den Shownotes. Wir hören uns!